und man viel oder wenig hat, es ist immer nicht so ganz einfach, damit umzugehen. Und in den Sprüchen haben wir ein Gebet, wo jemand betet, der sagt zu Gott, Armut und Reichtum gib mir nicht. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Also lass mich weder arm noch reich sein. Das ist offenbar eine große Herausforderung, in jedem Stand zu leben, ob man arm oder ob man reich ist. Wie leben wir nun als Christen, die reich sind? Diese Frage möchten wir ein bisschen nachgehen. Wenn Sie jetzt vielleicht innerlich denken, ah gut, ich gehöre ja nicht zu den Reichen, sollen die mal zuhören? Dann haben wir uns mal fundamental ein bisschen geirrt, weil wir generell, die Frage ist, wie wir Reichtum definieren. Auf die Welt gesehen sind wir alle reich. Weil wir haben alle mehr zur Verfügung als das, was wir zum wirklichen Leben bräuchten. Also wenn man mal Reichtum so definiert, dann gehören wir wirklich zu den reichen und privilegierten Menschen, auch wenn wir in unserem Umfeld nicht als reich gelten, sind wir eigentlich reich. Wir haben viel mehr zur Verfügung, als wir wirklich bräuchten. Das ist mal klar. Und nun schreibt Paulus dem Timotheus, was er den reichen Christen sagen sollte. Und das lesen wir im 1. Timotheus Kapitel 6, Verse 17 bis 19. Und diesen Text möchten wir ein bisschen genauer betrachten. Wer mitlesen will, kann das gerne aufschlagen. Er sagt dem Timotheus, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Ich habe diesen Text überschrieben mit Reich an guten Werken. Timotheus soll den vermögenden Christen einige Dinge einschärfen. Das ist ein ganz starkes Wort. Muss einschärfen. Also er muss nicht ihnen einfach einen Ratschlag geben, dass sie dann das vielleicht überdenken, wie sie das machen, sondern soll ihnen einschärfen, auf was es ankommt. Und ich möchte versuchen, das heute zu tun. Als erstes müssen wir etwas ganz klar feststellen, dass die Bibel und somit auch Gott nichts gegen reiche Leute hat. Auch nichts gegen reiche Christen. Leute, die die Bibel nicht so gut kennen, die tendieren immer dazu, zu meinen, dass Gott meint, wenn Menschen Geld haben, sie alles weggeben sollten. Sie kennen dann vielleicht noch die Geschichte mit dem reichen Jüngling und das ist die ganze Theologie. Aber was hier der Paulus macht, ist etwas ganz anderes. Er sagt nicht den Reichen schärfe ein, sie sollen alles den Armen geben. Fertig. Und sie sollen als arme Menschen weiterleben. Sie sollen sich so mit ihnen identifizieren. Sie sollen ihren Reichtum loslassen. Sie sollen ihre Häuser, ihr Land, alles verkaufen. Das ist nicht der Fall. Und das ist auch nicht so gemeint. Und wer das lehren will aus der Bibel, der lehrt in meinen Augen eine Irrlehre. Der Arme ist nicht ein besserer Mensch, weil er wenig oder nichts hat. Noch ist der Reiche ein schlechter Mensch, weil er viel hat. Das ist schlimm, wenn sich die Reichen schämen müssen, dass sie viel haben. Sie haben jetzt nun einfach mal viel. Es ist nicht die Lösung, wenn ich reich bin, einfach alles zu verkaufen und in Armut weiterzuleben. Das ist Werkgerechtigkeit. Da weiche ich eigentlich meine Verantwortung aus, die ich wahrnehmen könnte mit meinem Reichtum, indem ich einfach alles weggebe. Dann haben die anderen die Verantwortung. Beachten wir auch hier, dass Paulus keine Wertung der Leute macht, die reich sind. Wir wissen auch nicht, ob die Leute, bevor sie Christen waren, reich waren. Oder ob sie reich geworden sind als Christen. Das ist auch gar nicht so wichtig. Nun sind sie halt reich. Das ist gut so. Paulus möchte nur aufzeigen, wie wir als reiche Christen unser Leben gestalten sollen. Ich kann ja durch verschiedene Arten reich werden. Ich kann reich werden durch das, dass ich irgendwie halt, weiß ich was, vielleicht bin ich so intelligent, dass ich sehr gut bezahlt werde. Und wenn ich eine gute Arbeit leiste, mir die Tantiemen hinterhergeknallt werden, wo ich Beteiligungen bekomme, ich werde einfach reicher. Ich kann eigentlich nichts dafür. Oder ich habe irgendwie eine gute Entdeckung gemacht, irgendwie eine Marktlücke entdeckt und mein Geschäft floriert. Oder ich mache eine Erbschaft, komme aus einer reichen Familie. Es gibt ganz verschiedene Wege, wie Menschen reich werden. Grundsätzlich kann man sagen, es ist nicht wichtig, wie viel ich verdiene oder wie viel ich besitze. Wichtig ist, was ich mit dem, was mir zur Verfügung steht, mache. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Leute viel verdienen. Das stört mich nicht, auch wenn Christen viel verdienen, ist gut so. Das ist nicht das Problem, wie viel das wir verdienen oder wie viel wir besitzen. Wichtig ist, wie wir mit dem, was wir besitzen und bekommen, umgehen. Und wer nun reich ist, ist verschiedenen Gefahren ausgesetzt. Eine davon ist, dass wir überheblich werden. Das sagt hier der Paulus. Schärfe denen, die es in der Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein. Sich auf seinen Besitz etwas einzubilden, ist gar nicht, also sich nichts einzubilden auf seinen Besitz, ist nicht so einfach. Vielleicht sagen die, die viel haben, ja, das ist doch kein Problem. Aber nicht zu schnell, bitte. Wir könnten uns täuschen mit unserer Selbstkritik. Schließlich wird man ja von allen Seiten bewundert, wenn man reich ist, schön und reich ist, seit es Menschen gibt, etwas, was anstrebenswert ist in dieser Welt. Und die Schönen und Reichen wurden immer bevorzugt. Und wenn sie nicht schön waren, dann waren sie immerhin reich, das war auch schon gut. Das sind die Attribute, die in unserer Gesellschaft zählen, die wichtig sind. Wenn ich reich bin, bemühen sich sehr viele Menschen um mich. Ich war gestern mit Mischa im Automobilsalon, da sieht man das auch wieder. Da stand ich doch am Bentley-Stand. Da waren schöne große Bentleys. Und was war da? Ich konnte nicht zu diesem Auto hinzu. Da waren Leute drin, die haben die angesehen, aber das war alles blockiert. Da konnten nur diese Leute, die eben das nötige Portfolio haben, die konnten diese Bentleys betrachten. Und dann haben wir so geguckt und gedacht, oh, der darf diesen Bentley angucken, der ist sicher reich. Das sind die VIPs, Very Important Persons. Und wer reich ist, realisiert das vielleicht gar nicht, dass er immer als eine sehr wichtige Persönlichkeit behandelt wird. Und das kann dazu führen, dass ich überheblich werde. Es ist mir selbstverständlich, dass wenn ich komme und ich den Leuten mal gezeigt habe, dass ich reich bin, das kann durch verschiedene Dinge geschehen. Man sieht das manchmal den Leuten einfach an, wie sie sich kleiden, muss gar nicht auffällig sein. Man sieht das an der Uhr und die Leute, die sich da ausgehen, die wissen, ah, der hat eine Uhr, die hat so viel gekostet. Ich denke, ah, wo hat er die Uhr gekauft, in der Migros oder so? Der andere weiß genau, es ist keine Migros-Uhr, das ist ein IWC, ganz eine teure Uhr. Also wenn sich jemand so eine Uhr tragen kann, hat er viel Geld. Ist er kaufkräftig? Er ist eine very important Person. Eine sehr wichtige Person. Und ich denke, ich habe heute Morgen noch überlegt, eigentlich müsste man den Begriff ändern. Man müsste sagen VIO. Das wäre viel besser, viel ehrlicher. VIO würde dann stehen für Very Important Object. Oder, also sehr wichtiges Objekt oder sehr interessantes Objekt. Denn von diesem Bentley-Stand werde ich ja freundlich behandelt wegen meinem vermeintlichen Vermögen, das ich habe und in ihre Firma investieren kann, indem ich ein Auto kaufe. Nicht, weil ich als Person interessant bin. Insofern bin ich ein sehr interessantes Objekt, aber sicher keine wichtige Persönlichkeit als Mensch. Der interessiert sich nicht besonders, was ich fühle, was meine Familie macht, welche Gedanken ich mir über meine Kinder mache, sondern ihn interessiert, für ihn bin ich very important, weil ich halt das entsprechende Geld zur Verfügung habe. Und dann habe ich gestern sogar noch mich selbst als eine very important Person fühlen können, weil mein Vater hat mir so einen Coupon mitgegeben und da konnte ich bei einem Autostand mir ein Auto zeigen lassen. Das habe ich dann mit Mischa gemacht. Da habe ich gesagt, Mischa, möchtest du das jetzt? Dann hat er gesagt, ja, machen wir jetzt. Haben wir da den Zettel gezückt und dann wurden wir in einen Raum geführt, da standen drei Autos, nur für VIP-Leute. Der hat natürlich nicht gewusst, dass nicht ich das Geld habe, sondern vielleicht mein Vater, ich weiß nicht mal, ob er das Geld hatte, aber da hat er das einfach bekommen. Dann konnten wir die drei Autos angucken, die anderen nicht angucken konnten. Das ist schon erhebend. Und das müssen Menschen, die vermögend sind, sich bewusst sein. Die schon lang vermögend sind, wissen das schon lang, aber trotzdem besteht die Gefahr, dass ich überheblich werde, dass ich mir auf das etwas einbilde. Und das hat sogar bis in das Verhalten in der Gemeinde seinen Niederschlag gefunden, schon in den ersten Gemeinden. Und Jakobus schreibt und musste das bemängeln, ihr dürft unter euch, Glaubensbrüder, nicht Unterschiede machen, je nachdem, ob jemand in der sozialen Rangordnung hoch oder niedrig steht. Das musste er den ersten Gemeinden schon sagen. Nehmt einmal an, und ich nehme an, dass das vorgekommen ist, und er sagt das etwas didaktisch, etwas geschickt, er sagt, nehmt einmal an, ihr seid zum Gottesdienst versammelt, und es kommt ein reicher Mann mit goldenen Ringen und in vornehmer Kleidung herein, und ebenso ein Armer in Lumpen. Wäre noch interessant zum Hintergrund, da konnte man sogar in Lumpen in Gottesdienst kommen, da durfte man nicht sagen, du hast keinen Zugang. Also der Arme kommt in Lumpen und ihr sagt zu dem gut gekleideten Mann respektvoll, bitte, hier ist noch ein bequemer Platz. Aber zu dem Armen sagt ihr, du kannst dort hinten stehen oder kannst dich zu meinen Füßen setzen. Mach, was du willst. Trefft ihr da nicht höchst fragwürdige Unterscheidungen, sagt der Jakobus. Und urteilt ihr nach verwerflichen Maßstäben? Selbstverständlich. Das ist verwerflich. Und doch stehen wir in der Gefahr, uns so zu verhalten. Leute, die reich sind und sich auch gewohnt sind, dass das, was sie sagen, Gewicht hat. Haben oft schwer, damit umzugehen, dass sie behandelt werden, unter Umständen wie ganz normale Leute. Was würde dieser Reiche sagen, wenn er in den Gottesdienstraum kommt und dann würde man den in Lumpen sagen, ah, hier ist gerade noch ein Stuhl, du bist ja vorher gekommen und es tut mir jetzt leid, der Stuhl ist besetzt, jetzt müssen Sie halt da stehen. Dann würde dieser Reiche, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir uns in diese Situation versetzen, würden wir vermutlich denken, was ist das für ein Club? Haben die denn nicht bemerkt, was ich für eine Persönlichkeit bin? Und dass ich Attribute mit mir trage, die mich auszeichnen als VIP? Und jetzt geben sie diesem Mann im Lumpen gekleidet, den bequemeren Sitz als mir? Von solchen Gedanken sind wir nicht einfach frei. Und auch wenn wir Besitz haben, dann sind wir einfach nicht frei, dann sind wir uns gewohnt, dass man sich um uns bemüht. Wir sind uns gewohnt, dass wenn wir etwas sagen, das Gewicht hat und wir sind uns gewohnt, dass die Leute uns nicht einfach so knallhart widersprechen. Und wenn das mal jemand tut, dann fühlen wir uns vielleicht etwas brüskiert und denken, was erlaubt er sich überhaupt, wer bin ich denn? Einfach, weil wir mehr besitzen. Und uns nicht mehr gewohnt sind, dass man uns widerspricht. Es ist ganz selbstverständlich, dass wenn einer eine Firma besitzt und er läuft durch seine Firma, dass die Leute, die bei ihm arbeiten, ihm respektvoller begegnen als irgendjemand anderem, weil es an dieser Person liegt, ob ich meine Arbeit behalte oder nicht. Und wenn mir einer nicht respektvoll begegnet, dann habe ich den über kurz oder lang habe ich den aus meiner Firma raus. Kein Problem. Wenn ich das Sagen habe. die Mehrheit dieser Firma. Und falls ich meinen Besitz hart erarbeitet habe, könnte ich dazu neigen, darauf stolz zu sein, dass ich es geschafft habe. Um mich daran zu ergötzen, ist eine weitere Gefahr. Oder wenn ich den Besitz durch Erbschaft bekommen habe, könnte ich darauf stolz sein, dass ich aus einer vermögenden Familie komme, um mir etwas darauf einzubilden und zu denken, vielleicht bin ich ja doch etwas Besonderes, wenn meine Familie so vermögend ist. So blaublütig, so Richtung blaublütig. Jakobus empfiehlt eine kleine Therapie für reiche Leute. Er sagt, wer reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Reiche Leute und reiche Christen sollen sich die Vergänglichkeit vor Augen halten und sich immer wieder dessen bewusst sein, dass sie aufs Ganze gesehen relativ unbedeutend sind. Relativ unbedeutend. Es geht eine gewisse Zeit, wo sie in einem gewissen Kreis Einfluss haben, Bewunderung ernten, aber im Grunde genommen ist es relativ unbedeutend. Das sollen sie sich immer wieder vor Augen halten, um nicht zu vergessen, um was es eigentlich geht im Leben. Sie sollen sich nämlich nicht auf ihr Vermögen verlassen. Schärfe ihnen ein, ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Und ihr wisst selber, und die meisten von uns sind vermögend, ihr wisst selber, dass das gar nicht so einfach ist, das zu tun. Sie sollen lernen, sich ganz auf Gott zu verlassen. Sie sollen erkennen, dass der Friede und die Freude und schließlich auch das ewige Leben nicht von ihrem Reichtum genährt wird, sondern einzig und allein von Gott. Und ich möchte den reichen Geschwistern einen ganz kleinen Tipp geben. Wenn man reich ist, ist es sehr hilfreich, Gemeinschaft mit Menschen zu pflegen, die viel weniger haben als wir. Nicht um ihnen zu zeigen, wie reich wir sind. Dass uns nochmal jemand so umschwirrt. Sondern einfach auf dem Boden zu bleiben. Beiden Füßen auf dem Boden zu bleiben. Einfach im normalen Leben zu bleiben. Vielleicht auch mal einfach in einer Kneipe sitzen, mit Leuten zusammensitzen, überhaupt nicht wissen, wie viel das ich besitze, und einfach mit ihnen ganz normal sprechen. Interessant ist, dass Paulus nun auch noch bemerkt, dass Gott es gut mit uns meint. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Als wollte Paulus nun einfach noch sagen, auch wenn ihr euch auf euer Reichtum nichts einbilden sollt und eure Hoffnung nicht auf euren Besitz legen sollt, so hat es Gott nicht darauf abgesehen, euch das Leben zu vermiesen. Wer sich auf Gott verlässt, wird erleben, dass das, was wir brauchen, wir im Überfluss bekommen. Und wir sollen auch wissen, dass wir uns daran freuen können. Wir dürfen das, was wir haben, ohne schlechtes Gewissen genießen. Das ist mir manchmal auch nicht so selbstverständlich. Wir haben so ein Entschuldigungsverhalten unter Christen. Wenn wir mal irgendetwas haben, was vielleicht etwas teuer ist, dann rechtfertigen wir das sofort. Ja, das haben wir deshalb und da. Ganz komisch. Wir dürfen das genießen. Wir dürfen auch Dinge genießen. Und sehen Sie, man muss immer die Verhältnisse sehen. Wenn ich 6.000 Franken verdiene und ich einen Bentley fahre, dann bin ich ein Spinner. Kann ich mir einfach nicht leisten. Es geht nicht. Das ist ein fertiger Blödsinn. Das ist reiner Bluff. Für mich wäre vielleicht dann, wenn ich so viel verdiene, wäre dann vielleicht ein Mittelklassewagen. Occasion. Liegt dann vielleicht drin. Wenn ich aber vielleicht im Monat 50 oder 100.000 verdiene, dann könnte ich vielleicht ein Bentley fahren. Das heißt aber nicht, dass ich mit dem Rest des Geldes nicht einfach viel Gutes tun kann. Das ist, die Verhältnisse sind anders. Oder wenn ich in einer Firma eine bestimmte Position habe, dann bekomme ich vielleicht einen großen Dienstwagen. Ja, nun. Jetzt muss ich kein schlechtes Gewissen haben als Christ. Ich kann nicht mit einem großen Auto rumfahren. Ja, warum nicht? Ich habe das bekommen. Die Firma bezahlt sogar. Die meisten Leute, die große Autos fahren, die müssen weniger bezahlen als ich, weil sie Firmen zahlen. Inklusive Benzin. Mein Vater, dem sein Auto, der hat keinen Rappen für sein Auto bezahlt. Ich konnte sogar in den Ausgang fahren. Alles hat die Firma bezahlt. Das war recht und sie waren alle einverstanden. Und dann habe ich einen Döschwo gekauft und da musste ich zahlen. Und er fährt mit dem großen Wagen und muss nichts bezahlen. Verrückte Welt. Aber so ist das. Es ist halt anders. Verschieden. Und nun kommt Paulus. Also wir sollen auch genießen können. Ich finde, als Christen sollen wir auch mal etwas genießen können. Aber Paulus kommt nun zu ganz praktischen Anweisungen, was reiche Christen vornehmlich tun sollen. Nämlich ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wer das nicht tut, der hat die Hausaufgaben als Christ nicht gemacht. Im Johannesbrief steht nämlich angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder und seine Schwester Not leiden, wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat. Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Mit anderen Worten, Gottes Liebe bewegt uns gerade dazu, unseren Besitz so zu verwenden, dass andere Menschen auch davon profitieren, dass ich nicht nur ein Vermögen habe, mit dem ich meinen Wohlstand immer erweitere, immer mehr um mich aufbaue, dass die Leute immer noch mehr zu mir hochsehen, sondern ich habe eine enorm große Verantwortung. Reiche Menschen haben enorm große Verantwortung, auch vor Gott. Es geht nicht darum, meinen Wohlstand und meinen Komfort einfach uferlos auszudehnen, sondern ich soll mein Vermögen dazu verwenden, Gutes zu tun. Und Gutes tun ist sowieso eine Herausforderung an uns alle, ob wir reich oder weniger reich sind. Das ist etwas, was wir im Neuen Testament sehr gern übersehen. Es soll für jeden Christen, ob arm oder reich, eine Selbstverständlichkeit sein, Gutes zu tun. Und ihr müsst einmal das Neue Testament, gerade die Briefe, mal aufgrund von dem durchlesen. Und ihr werdet staunen, wie viel das steht, dass wir Gutes tun sollen. Und nicht nur für uns, sondern für andere. Also heißt es zum Beispiel im Galater, lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun, denn wenn wir darin nicht nachlassen, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Deshalb wollen wir, solange wir noch Zeit haben, allen Menschen Gutes tun. Allen, ob Christen oder nicht Christen. Besonders aber denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. Die haben Priorität. Genauso wie wenn ich, bei mir haben auch meine Kinder die Priorität. Besonders meine Familie steht mal im Vordergrund. Aber auch alle anderen sollen profitieren. So ist es auch hier. Wir sollen Gutes tun für alle Menschen. Und das haben Christen schon über hunderte von Jahren immer wieder getan. Viele Werke der Humanität, viele Werke der Menschenfreundlichkeit sind von Christen angefangen worden. Viele Heime, viele Arbeiten für Behinderte und so weiter. Viel ist entstanden genau so. Und besonders sollen wir Gutes tun an denen, wo wir im Glauben verbunden sind. Und Paulus geht sogar so weit, dass die jetzt denken, und das finde ich eine große Gefahr, wenn wir denken, ja, es gibt noch viele, die haben viel mehr Geld als ich, die sollen das tun und ich überlasse das denen, die sollen doch das machen. Man kann immer sich zurücklehnen und denen, die mehr Geld haben, die Verantwortung übergeben, dass sie es machen sollen. Aber das war nie Gottes Meinung. Das würde ich sagen, wer das macht, der wird die genau gleiche Haltung an den Tag legen, wenn er reich wird. Dann wird er auch zurücklehnen. Es wird immer einer geben, der reicher ist. Soll der doch. Paulus sagt sogar, und das finde ich eine große Herausforderung, in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 35, wer einen Kugelschreiber oder einen Bleistift und ein Blatt hat, der sollte die Stelle sich notieren. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Überhaupt, sagt er, habe ich euch mit meiner Lebensführung gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um euch den Bedürftigen, um auch den Bedürftigen etwas abgeben zu können. Wir sollen uns immer an das erinnern, was Jesus, der Herr, darüber gesagt hat. Von ihm stammt das Wort, auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Also er sagt hier, wir arbeiten hart. Also er geht jetzt nicht davon aus, dass er schon so viel Vermögen hat, dass er das einfach verwenden kann, sondern er hat das eben nicht. Aber er arbeitet hart, damit er den Bedürftigen helfen kann. Also ob wir viel haben oder wenig, wir können uns diese Verantwortung nicht entziehen, dieser Aufgabe. Und übrigens heißt es auch, ihr kennt ja die Therapie für die Leute, die stehlen, oder? Die Therapie, die biblische Therapie für Leute, die an Kleptomanie leiden oder die gerne mal zugreifen und stehlen, ist, stehlt nicht mehr, arbeitet und helft den Armen. Arbeitet, dass ihr so viel verdient, dass ihr mit eurem Geld auch noch die Armen unterstützen könnt, die es nötig haben. Was das in einem Leben bewirkt, wenn ein Mensch nicht nur für sich schaut, sondern wenn er Gutes tut und wenn er auch verzichtet vielleicht weniger teure Ferien macht, weil er dann vielleicht etwas anderes mittragen kann, möchte ich am Beispiel von John Rockefeller zeigen. Ich weiß nicht, ob die Biografie euch bekannt ist. Als junger Mann war John Rockefeller sehr stark und muskulös. Nach Eintritt in sein Geschäftsleben trieb er sich selbst so an, mit den Leistungen und größere Leistungen zu erbringen, als das ein Sklavenhalter mit seinen Leibeigenen tun würde. Also er hat sich selbst viel mehr abgefordert, als man das von einem Sklaven forderte. Und als er 33 Jahre alt war, hatte er bereits die erste $1,000,000 erarbeitet. Und $1,000,000 war dann noch in einem anderen Kursverhältnis zu unserem Schweizer Franken, was das heute ist. Jeden Wochenaugenblick widmete er seinem Werk, und als er 43 Jahre alt war, beherrschte er das größte Geschäftsunternehmen der Welt. Und im Alter von 53 Jahren war er der reichste Mann der Erde, und er war bis dahin der erste Milliardär, Dollar-Milliardär. Und wisst ihr, was eine Milliarde ist? Das sind 1000 Millionen. Und dann sind das Dollar, das wären wahrscheinlich, ich weiß nicht, das wären sicher 3.000 bis 4.000 Millionen hat dieser Mann gehabt. Ein Riesenvermögen mit 53. Dieser Erfolg hatte er mit seinem Glück und mit seiner Gesundheit bezahlt. Es entwickelte sich eine Krankheit, die ließ ihm die Kopfhaare ausfallen, die Wimpern und die Augenbrauen fielen aus. Und einer seiner Biografen schreibt, dass er ausgesehen habe wie eine Mumie. Sein wöchentliches Einkommen betrug $1,000,000. Aber seine Verdauung war so schlecht, dass er nur trockenen Zwieback und Milch vertrug. Und einmal bekannte er, dass er immer den Wunsch gehabt hätte, geliebt zu werden. Aber es fehlt ihm die Erkenntnis, dass Menschen nur solche lieb haben, die Wärme ausstrahlen. Und ohne Rücksicht auf andere hatte er oft Schwächere in den Dreck gestoßen, um nur für sich noch größeren Profit zu machen. Auf den Ölfeldern von Pennsylvania war er so verhasst, dass die Leute, die wegen ihm um ihr Vermögen gekommen waren, sein Bild an einen Galgen hängten, um symbolisch zu zeigen, was sie mit ihm machen möchten. Und Tag und Nacht war dieser Mann von Leibwächtern umgeben. Der ungeheure Reichtum, den er angesammelt hatte, gab ihm weder Frieden noch Glück. Und in der Tat, je mehr er versuchte, Reichtum zu behalten und zu vergrößern, umso mehr spürte er, dass das Geld ihn erwürgte. Er konnte nicht schlafen und er konnte sich über nichts mehr freuen. Und als er 53 wurde, schrieb Ida Tarbell über ihn: Sein Gesichtsausdruck ist wie der eines alten Mannes, er ist der älteste Mensch, den ich je gesehen habe. 53. Zwiebäcke und Milch, die er mit Widerwillen schluckte, konnten seinen ausgemergelten Körper und seine ruhelose Seele nicht mehr zusammenhalten. Alle waren sich darüber einig, dass er keine 12 Monate mehr leben würde, und die Zeitungsschreiber hatten ihren Nachruf bereits geschrieben und schubladisiert, dass sie ihn dann noch hervorziehen können, wenn es soweit ist. Und in den langen Nächten lag er wach und dachte nach. In einer Nacht machte er eine eigenartige Entdeckung. Er stellte fest, dass er nicht einen einzigen seiner verdienten Dollars in die jenseitige Welt würde mitnehmen können. Und da packte ihn die Verzweiflung und Hilflosigkeit wie einen kleinen Jungen, der sieht, wie seine Sandburg von der nächsten Flut einfach weggerissen wird. Und zum ersten Mal in seinem Leben ging ihm auf, dass Geld nicht dafür gemacht war, es aufzuhäufen. Es soll den Menschen dienen und Segen bringen. Er begann am nächsten Morgen sein Geld für andere zu verwenden. Erstmals unterstützte er gemeinnützige Wohltätigkeitswerke. Er gründete die Rockefeller Stiftung. Sein Reichtum wurde in Notstandsgebiete der Welt weitergeleitet. Man müsste ein ganzes Buch schreiben, um den Segen zu schildern, der von den vielen 100 Millionen Dollar ausging, die er an Universitäten, Krankenhäuser und Missionsgesellschaften gab. Millionen armen Menschen profitierten davon. Seine Hilfe gab den Ausschlag, dass eine Plage in den Südstaaten, der Hakenwurm, beseitigt werden konnte. Und jedes Mal, wenn wir durch Penicillin oder Sachen, die durch Penicillin heute abgeleitet sind, wieder gesund werden, verdanken wir das schlussendlich auch Rockefeller, der das sehr gefördert hat. Seine Geldspenden beeinflussten wichtige Entwicklungen, Bekämpfung von Malaria, Tuberkulose, Diphtherie und so weiter. Man könnte ein Buch darüber schreiben, was dieser Mann dann in Bewegung gebracht hat. Ich möchte nur herausstellen, dass ein Wunder geschah, als er anfing, nach den Nöten anderer Ausschau zu halten. Er konnte wieder schlafen, konnte wieder alles essen und Freude am Leben empfinden. Bitterkeit, Groll, Lustlosigkeit und Egoismus wichen aus seinem Leben. Das Herz Rockefellers füllte sich mit Liebe und Dankbarkeit. Der Mann, der vorher abstoßend wirkte und kalt, war auf einmal voller Aktivität und Wärme. Und als Rockefeller 53 Jahre alt war, schien es, dass er keinen weiteren Geburtstag mehr erleben würde. Aber er feierte nicht nur seinen 54. und 55., sondern er wurde 98 Jahre alt. Nicht, dass wenn jetzt jemand krank ist, denkt, ich muss jetzt eine Stiftung gründen, dann... Aber hier wird etwas deutlich an diesem Leben, dass es Gottes Idee ist, dass das, was wir haben, nicht einfach zur Vermehrung und zur Anhäufung gegeben ist, sondern dass das Segen bringt den Menschen. Gott hat uns die Verantwortung gegeben. Wenn ich sage, warum geht es allen so schlecht und ich jemandem helfen könnte, dann würde Gott mir sagen, ja, warum hilfst du ihm dann nicht? Du hättest ja jetzt gerade die Möglichkeit. Es ist eine schöne Sache, wenn man anderen Menschen helfen kann. Und wenn man Geld hat, ist es aber gar nicht so einfach herauszufinden, wie man dieses Geld einsetzen soll. Wer wenig Geld hat, muss sich nicht überlegen, ob er ein Projekt, das 50.000 Franken kostet, ob er in ein Projekt 50.000 Franken investieren muss oder nicht. Wenn ich keine 50.000 habe, kann ich es nicht überlegen. Aber wenn ich sie habe, dann muss ich mir das überlegen. Das ist gar nicht so einfach. Ich muss mir überlegen, ist es sinnvoll, mein Geld da zu investieren oder mein Geld dort zu investieren? Was möchte Gott? Das heißt, wenn jemand viel besitzt, dann muss er auch eine starke geistige Persönlichkeit sein, um herauszufinden, was Gott möchte, was ich mit dem, was er mir anvertraut hat, gibt. Oder was ich geben soll. Was ich unterstützen soll. Was Gott am Herzen liegt. Ich muss nicht alles geben, ich darf auch Dinge genießen, aber das soll mich beschäftigen. Da liegt ein großer Segen drauf. Eines ist sicher, wer sich so verhält als reicher Mensch, der wird erst richtig erfahren, was Leben wirklich heißt, so wie Rockefeller. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage. Und sie werden das wahre Leben gewinnen. Sie werden erkennen, was das wahre Leben ist. Und wer das so einsetzt, der wird Freude auch am Leben haben. Beachten wir, es wird nicht verlangt, um das zu wiederholen, wer reich ist, soll einfach alles weggeben. Aber die Antwort ist, der Reiche soll nicht stolz sein, überheblich mit seinem Reichtum. Das ist eine große Gefahr. Und er soll sein Reichtum dazu verwenden, Gutes zu tun, zu teilen, Gemeinschaft zu pflegen, dass er anderen aufhelfen kann. Und wer das tut, wird erfahren, dass er reich gesegnet wird. Und da geht es nicht um das Wohlstandsevangelium, wo man zum Teil sagt, ja, gib einfach mal 100 Franken weg, bekommst 200 zurück. Das geht nicht immer so. Die das gemacht haben, wissen das, dass sie nachher 100 Franken weniger hatten. Aber sie erfahren vielleicht auch, dass Gott auf einen ganz anderen Weg ihnen Segnungen gibt. Es geht nicht darum, dass ich auf einem geistlichen Weg lerne, wie mein Bankkonto sich steigert. Sondern dass, deshalb habe ich diesen Text auch so beschrieben, dass ich reich werde an guten Werken. Reich an guten Werken, das ist der wahre Reichtum. Und wenn euer Wohlstand wächst, so heißt es im Psalm, hängt euer Herz nicht daran. Und in den Sprüchen, ein Mensch, der sich auf seinen Reichtum verlässt, kommt zu Fall. Aber alle, die sich an Gott halten, sprossen wie frisches Laub. Und Jim Elliot sagt Folgendes, der ist ein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann. Entschuldigung, heute habe ich mit den Verneinungen ein Problem. Der ist kein Narr natürlich, kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu bekommen, was er nicht verlieren kann. Also nochmals, der ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu bekommen, was er nicht verlieren kann. Wenn ihr diesen Abschnitt zu Hause nochmal lest in Timotheus, dann wisst ihr, dass Eliot hier eine sehr gute Aussage gemacht hat, diesbezüglich. Gott hat uns in einer Kultur aufwachsen lassen, wo wir viele materielle Möglichkeiten haben. Und wir in einer Gegend leben, wo man noch besonders gut verdient. Ich weiß, auch die Mieten sind besonders hoch, aber trotzdem. Raum Zürich ist einer der Orte, wo man sehr gut verdient, besser als im Berner Oberland. Aber wir haben eine Verantwortung, wie wir mit dem umgehen, das Gott uns anvertraut. Und wichtig ist, dass wir mit Gott darüber im Gespräch sind und dass wir uns zeigen lassen, wo er möchte, dass wir Gutes tun. Wir werden erleben, dass ein großer Segen da drin steht. Vater, ich möchte dir danken für alles, was du uns zur Verfügung gestellt hast. Ich möchte dir danken für den Reichtum, in dem wir leben. Und wir sehen auch, wie viele gute Werke unterstützt werden durch Christen, die viel Geld haben. Aber das auch investieren, das einsetzen. Dich fragen, wo es nötig ist, wo du willst, dass sie unterstützen. Aber auch die nicht so viel haben, haben wir doch im Verhältnis zur Welt immer noch viel, dass wir das auch lernen von Paulus, dass wir nicht einfach die Hilfen immer den anderen überlassen, sondern dass wir vielleicht auch mal eine Stunde oder einen Tag länger arbeiten, um jemandem helfen zu können. Ja, Herr, schenke, dass wir je länger, je mehr reich sind an guten Werken, damit dein Name verherrlicht wird und wir als Christen eine Ausstrahlung haben, nämlich in dem, dass viele Menschen davon profitieren, dass wir von dir geliebt sind. Amen.